Breitband Topic.
Das Internet ist für uns alle Neuland. Als Angela Merkel 2013 diesen Satz losließ, lachten viele von uns netzaffineren Menschen. Aber die Ereignisse der letzten Tage lassen darauf schließen, dass auch heute, 6,5 Jahre später, das Netz für den einen oder anderen immer noch im Buch mit 7 Siegeln ist.
Worüber reden wir? Über die Folgen, die ein umgedichtetes Kinderlied hatte.
Wir erinnern uns, in einem Online-Video des Senders WDR 2 sang ein Kinderchor eine satirische Version von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. In der neuen Version wird die Oma Umweltsau genannt. Der Song ist ein vielleicht geschmackloses, satirisch gemeintes, aber am Ende auch eigentlich harmloses Lied.
Was im Zuge dieses Liedes aber für eine Debatte losgetreten wurde, bei Twitter, beim verantwortlichen WDR und anderen Medien, in der Politik und in der Gesellschaft, das war schon abenteuerlich.
Haben wir keine wirklichen Probleme, könnte man fragen. Aber mit ein bisschen Abstand wird auch klar, die angeblich so breite öffentliche Erregung war offenbar von einer zuerst kleinen rechten Gruppe organisiert worden. Und viele vermeintliche Medienprofis gingen den Hetzern in die Falle.
Wir haben vor der Sendung mit der Journalistin Samira El-Wassil über diese Dynamiken im Netz gesprochen und sie als erstes gefragt, ob sie in diesem Fall den Begriff Empörungsmob für angemessen hält.
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja immer eine leichte Aversion gegen das Wort Empörung und Mob sowieso, weil das so eine Gruppe herstellt von Leuten, die mit Fackeln und Missgabeln irgendwo einfallen und manchmal eine berechtigte Kritik sofort desavouiert, weil man sagt, oh, die Leute sind empört und Hysterie und auch gerne in Verbindung mit dem Wort Schnappatmung. Jetzt ist es aber hier in diesem speziellen Fall vielleicht gar nicht so unzutreffend, weil hier eine systematische Empörung heraufbeschworen worden ist durch sozialnetzwerkliche Dynamiken. Das heißt, die Leute wollten sich empört fühlen, um überhaupt diese Eskalationsspirale in Gang setzen zu können. Es gab ja eine Datenanalyse unter anderem von Luca Hammer für den Spiegel, die belegt hat, dass vor allem in rechten Netzwerken oder im rechten Twitter ja die Empörungswellen oder die erste Welle gegen das Video losging. Und da war es so, dass die Personen, die aufgeschrien haben, ja ganz bewusst den Song falsch verstehen wollten. Also es ging wirklich um bewusstes Missverstehen wollen und dann sich darüber aufregen zu können, um dann überhaupt eine Empörungsspirale in Gang setzen zu können. Das heißt, vielleicht in dem Kontext, weil es eben so instrumentell erfolgte und so bewusst und so gewollt, könnte man sogar sagen, ja, da war ein Empörungsmob am Start, weil sich da Leute zusammengefunden haben, um sich gemeinschaftlich gegen den bösen Sender aufregen zu können.
Wenn wir mal auf die Strukturen schauen, wie so etwas abläuft, in welchem Maße sind denn Rechte und Rechtspopulisten heute imstande, über ihre Empörung Masse zu organisieren? Wie läuft das strukturell ab?
Erstens eine Niedrigschwelligkeit des Austauschs. Also es ist ja sehr einfach, dann quasi Tweets und Screenshots zu verschicken und sofort die Leute zu mobilisieren. Und diese Netzwerkdynamiken sind ja eigentlich auch was positiv. Also je nachdem, wie sie eingesetzt werden, können sie auch positiv sein. Also auch Fridays for Future profitiert ja von Netzwerkdynamiken. Jetzt ist es so, dass ein Gefühl, was in sozialen Netzwerken sehr gut funktioniert, das Gefühl der Wut ist. Und Empörung ist eine Unterform von Wut und Zorn. Denn dieses Gefühl ist eine Emotion, die Menschen sehr schlecht für sich behalten können. Also weil es eine Spannung erzeugt. Man erträgt es nicht, Wut aushalten zu müssen. Das heißt, man muss diese Wut in irgendeiner Form teilen und macht das dann buchstäblich in den Netzwerken durch literally sharing, also durch Retweeten und Teilen. Wenn man schafft, eine Wut zu triggern bei einer Person, kann man sicher sein, dass das etwas ist, das sehr gut und sehr schnell und viel geteilt werden wird, weil die Leute dieses Gefühl einfach weitergeben wollen und weitergeben müssen. Und dementsprechend funktionieren so Eskalationsspiralen eben in rechten Milieu, im rechten Twitter besonders gut. Und vor allem, was man auch sagen muss, hier ging ja dann das geschriebene Wort dann auch in die Tat über, beziehungsweise schwappte dann auf die Straße in Form von 200 Demonstranten, unter anderem eben auch Rechtsextremen, die dann vor dem Funkhaus ja demonstriert haben. Und das hat nochmal eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Eskalationsstufe erreicht der Mobilmachung.
Wenn wir noch mal im Netz bleiben, nun sind ja Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Recht angehalten, finde ich, sich mit solchen Äußerungen im Netz auseinanderzusetzen. Also sie versuchen ja auch zu moderieren, wenn Reaktionen von Zuschauern oder Zuschauerinnen oder Hörerinnen kommen. Dennoch stellt sich hier ja die Frage, weil ja da offenbar viel falsch gemacht worden ist, wie sollten Redaktionen eigentlich mit solchen Aktionen wie dieser umgehen?
Ein wichtiges Instrument gegen jede Form von unberechtigten Shitstorm ist ganz klar Solidarität zeigen und nach außen hin vor allem Zusammenhalt. Das neutralisiert im Grunde genommen das toxische Moment des Shitstorms, weil dadurch die Leute, die angegriffen werden, im Einzelnen nicht isoliert sind, sondern quasi den Zusammenhalt einer größeren Gruppe online repräsentativ zeigen oder präsentieren können. Zumindest in diesem Fall hatte man den Eindruck, dass der Sender noch nicht verstanden hat, wie Empörungskaskaden manchmal ablaufen, welche Dynamiken dahinter stecken, welche Wellen dahinter stecken und dass im Grunde genommen der Versuch war, nur von Rechten den Sender so vor sich herzutreiben. Also wichtig ist hierbei dann eine Digitalkompetenz, die einen nicht reinfallen lässt auf ein sehr laut wirkendes, sehr bedrohlich wirkende Reaktion aus dem Netz, sondern erkennen, wo der Ursprung ist von dieser instrumentalisierten Empörung. Und dann wirklich souverän und mit Solidarität und Zusammenhalt darauf zu reagieren. Und wenn es aber ein Problem gab, dann natürlich intern das zu lösen. Aber nach außen wirklich die ganze Zeit Zusammenhalt und Stärke zeigen, das entmobilisiert diesen Mob.
Es war ja dann irgendwann so, also es fing klein an, dieser Empörungssturm. Und irgendwann waren viele, viele daran beteiligt. Und dann war das ja auch so ein Selbstläufer, so nach dem Motto, ja, die Sender haben sich dann geäußert, ja, so viele fühlten sich ja eben von diesem Video und von diesem Begriff Umweltsau gestört. Besteht da die Gefahr, dass man den Wert von Satire oder auch von Journalismus im Allgemeinen dann durch so ein Auszählen von Ablehnung zu ermitteln? Besteht da die Gefahr, dass wir darauf uns irgendwann nur noch reduzieren?
Also Satire und Lesekompetenz und Medienkompetenz, all diese drei Fähigkeiten müssen natürlich gestärkt werden. Das heißt, man darf sich nicht quasi durch das laute Negativ-Echo sozialer Netzwerke davon abbringen lassen oder aus dem Konzept bringen lassen, für die Werte, die man als Sender vertritt, sprich eben die Kunstfreiheit und die journalistische Freiheit und die Meinungsfreiheit, die geschützt werden muss. Ich glaube, in diesem Fall war es einfach sehr fatal, dass Tom Buro sehr früh sich so vehement von dem Video distanziert hat und ganz klar gemacht hat, dass das natürlich ganz schlimm ist, das Video, und überhaupt nicht tragbar und nichts mit dem Sender zu tun hat, weil er in dem Moment die künstlerische Freiheit der Leute, die daran beteiligt waren, sofort desavouiert hat und vermittelt hat, der Sender beugt sich eher einem kritischen Publikum, das Satire vielleicht nicht als solche dekodiert, beziehungsweise in diesem Fall ja nicht dekodieren wollte, das ist ja sehr wichtig, als die Journalisten und die Redakteure und die Leute, die daran beteiligt waren, zu schützen.
Vielleicht können wir ganz zum Schluss nochmal so nach vorne gucken. Die Publizistin Lamia Kador, die zeigte sich in ihrer Kolumne frustriert darüber, dass selbst vermeintliche Medienprofis wie Tom Buro eben nicht durchschauen, wie so ein rechter Shitstorm organisiert wird. Was für Lehren können wir denn jetzt aus diesem Fall so mitnehmen und wie können wir das vielleicht ja in Positives umsetzen in der Zukunft?
Das ist tatsächlich ein strukturelles Problem öffentlich-rechtlicher Sender oder jetzt speziell auch des WDR, das ein sehr starkes Hierarchieprinzip hat, weshalb es, glaube ich, noch nicht angekommen ist 100% in den Funktionsweisen der digitalen Sphären. Das ist eher das globale und strukturelle Problem. Und was man mitnehmen könnte, ist herausfinden, ist ein Shitstorm berechtigt oder nicht. Und wenn er nicht berechtigt ist, Solidarität, 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 das ist ganz wichtig. Das hat auch der Beitrag von Richard Gutjahr ja sehr eindrucksvoll gezeigt, der diesen offenen Brief geschrieben hatte an den BR-Intendanten, der auch im Rahmen eines 3 Jahre andauernden Shitstorms vom Sender allein gelassen worden ist. Und es ist wichtig, Redakteure, Journalisten, Freie wie Feste zu schützen, gerade in Zeiten von rechter Mobilmachung in den sozialen Netzwerken. Und das Dritte ist, Politiker sollten sich nicht so früh einschalten in Empörungsspiralen.
Sagt die Journalistin Samira El-Wassil. Und man könnte sich vorstellen, dass dieses ganze Omagate, so nennt man es ja, in den kommenden Jahren exemplarisch an den Unis vorgestellt wird. Für angehende Journalisten als Beispiel dafür, wie man nicht auf Aufregung im Netz reagieren sollte.